Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Guten Tag, Frau Weidenfeld.
Hallo, Frau Schäfer.
Ja, und Sie klingen, als wären Sie am Telefon. Und das sind Sie auch, genau. Sie sind in Potsdam im Homeoffice. Geht's Ihnen gut soweit?
Geht prima, ja. Vielen Dank.
Und haben Sie die Weihnachtskarten schon alle verschickt?
Noch nicht alle, aber ich bin gut unterwegs.
Aha, das heißt also noch ein bisschen, gut, was haben wir heute, 21., wenn ich das richtig sehe.
Ja, da muss man sich ranhalten. Ja, wird jetzt langsam knapp, das stimmt.
Ja, wir können leider.
Man weiß ja immer nicht, wen die Weihnachtskarten überhaupt wo erreichen. Also bei den privaten Karten ist es ja immer kein Problem, aber bei den Karten, die man so an Geschäftspartner schickt oder an Kollegen oder an Redaktionen, da weiß man ja eben auch nicht, sitzen die brav in der Redaktion oder sind die im Homeoffice, und die Recherche ist einfach aufwendig.
Die ist aufwendig, dann die Adressen natürlich zu recherchieren, das stimmt. Gut, aber auch wenn man eine Weihnachtskarte dann vielleicht erst später vorfindet, wenn man wieder ins Büro kommt, wird man sich wahrscheinlich noch freuen.
Wenn es vor Ostern ist schon.
Gut. Wir lachen, aber natürlich ist die Lage wirklich ernst, und wir müssen uns in dieser Mittagsstunde, in der wir ja auf die Themen des Tages gucken, mit dieser Mutation des Coronavirus beschäftigen. Wir müssen fragen, wie gefährlich ist diese Mutation? Wie gehen wir auch mit unserer Angst um, wenn wir denn welche haben? Auch das alles gleich unser Thema. Schön, dass Sie uns zuhören, jetzt live oder im Podcast. Und schön, Frau Weidenfeld, dass Sie für uns Zeit haben. In Großbritannien ist also eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht, die es auch schon eine Weile gibt. Aber diese Variante soll wesentlich ansteckender sein als die, die bereits verbreitet ist. Und deswegen haben einige EU-Länder und auch Deutschland ja jetzt verfügt, dass unter anderem zunächst keine Flieger mehr aus Großbritannien landen dürfen. Aber diese Mutation ist schon in Italien, in Holland, in Belgien, in Dänemark, in Australien nachgewiesen worden. Natürlich ist der Chefvirologe der Charité, Christian Drosten, dazu auch befragt worden im Deutschlandfunk. Er hat sich vorsichtig gegeben, nämlich dies hat er gesagt.
Ich bin genau wie jeder andere im Moment in einer etwas unklaren Informationslage. Also ich kann das nachlesen, was an öffentlich bekannten Dokumenten verfügbar ist. Und das ist schon noch lückenhaft, und das sagen die britischen Wissenschaftler genauso. Die sagen auch, sie müssen zumindest mal noch bis diese Woche warten, bis so ein paar vorläufige Datenanalysen abgeschlossen sind, um überhaupt zu sagen, dass der Verdacht, den sie da äußern, stimmt.
Das sagt also Christian Drosten. Frau Weidenfeld, lassen Sie sich von dieser Nachricht jetzt aus der Ruhe bringen, oder sagen Sie, ja, es stimmt, was Herr Drosten sagt, wir müssen jetzt erstmal warten, was genau die Datenlage ist?
Ich glaube, dass er da schon recht hat, dass man abwarten muss, zumal wenn man viel, viel, viel weniger von der Sache versteht als Herr Drosten oder als andere Virologen und Epidemiologen. Und eigentlich wissen ja auch inzwischen alle, was zu tun ist, dass man eben nach Möglichkeit zu Hause bleibt und seine Kontakte reduziert, dass man sich die Maske aufsetzt, dass man sich die Hände wäscht, dass man so oft wie möglich lüftet, wenn man mit anderen zusammen ist. Ich glaube, das verändert sich alles nicht durch die Frage und durch die Tatsache, dass es eine Mutation des Virus gibt, die möglicherweise eben so viel ansteckender ist als das, was wir bisher kennen.
Mhm. Also wir hören ihn nochmal, Christian Drosten, der natürlich sagt, sicherlich ist diese Mutation des Virus auch in Deutschland schon angekommen.
Ja, ich denke, dass das schon in Deutschland ist. Also dieses Virus ist ja jetzt gar nicht so neu, ne? Also, und auch davon darf man sich jetzt wirklich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Dieses Virus kommt ja in England vor seit Ende September. Und dann ist das über den ganzen November mehr geworden in dieser lokalen Region, aber auch vor allem dort und sonst nirgends. Und auch im ganzen Dezember ist es dort eben in Südostengland und in London immer wieder vorgekommen. Und wir wissen jetzt, es ist schon in Italien, in Holland, in Belgien, in Dänemark, sogar in Australien. Also warum sollte es nicht in Deutschland sein? Das ist also überhaupt nichts Schlimmes.
Also im Grunde verstehe ich ihn schon so, dass er sagt, lassen wir uns erstmal nicht von dieser Nachricht aus der Ruhe bringen.
Na, die große Sorge, die alle haben, ist ja die Frage, ob der Impfstoff, der jetzt entwickelt ist und der ja hoffentlich in der nächsten Woche dann auch in Deutschland verimpft wird, ob der dann auch noch so wirksam ist, wenn man eine Variante hat und eine Mutation hat, die sich offenbar eben in diesen Spike-Proteinen verändert. Also da, wo das Virus oder der Virus an die Körperzelle andockt. Und alle Immunologen, Virologen meinen, dass dieser Impfstoff, dass die Wirksamkeit zunächst jedenfalls mal nicht geringer sein wird. Insofern ist es wahrscheinlich ein guter Rat, zumal man ja auch gar keine Alternative zu diesem Rat hat, zu sagen, Ruhe bewahren, weitermachen wie bisher, nach Möglichkeit eben wenig Leute sehen und wenig gar nicht feiern und eben die Regeln beachten, die es gibt.
Mhm. In Südafrika ist ja auch eine Mutation jetzt nachgewiesen worden. Und da hat der Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt im Bericht aus Berlin, dass man im Kabinett nachdenke über eine Regelung für die Zeit ab dem 1. Januar, dann vielleicht auch Einreisebeschränkungen für Südafrika. Also ich meine, im Großen und Ganzen muss es schon Regelungen geben. Man muss dem ins Auge blicken, man muss Möglichkeiten finden, wie man eine eventuelle weitere Verbreitung einer Mutation verhindert.
Naja, es kommt eben einfach darauf an, ob diese Mutation sich wirklich sehr von dem Virus unterscheidet, den wir bisher kennen. Also ich bin wirklich kein Fachmann, aber das, was ich gelernt habe in den vergangenen 12 Monaten, ist, dass Viren insgesamt mutieren, dass sie relativ oft mutieren, weil eben so viele Viren unterwegs sind. Und dass man eben immer genau hinschauen muss, erstens, wie oft mutiert ein bestimmter Virus, und das ist bei zum Beispiel bei Grippeviren viel öfter und viel intensiver der Fall als bei diesem Coronavirus, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Und dann muss man eben gucken, wo die sich verändern. Und nur dann, wenn man sagen würde, hier gibt es eine Variante, die viel, viel gefährlicher ist oder tatsächlich viel ansteckender ist. Und darüber wissen wir eben noch gar nicht so viel. Selbst wenn der britische Premierminister sagt, das sei 70 Mal ansteckender als der normale Coronavirus, muss man trotzdem fragen, bilden wir uns das ein, weil es möglicherweise irgendwelche Ereignisse in diesen südostenglischen Gebieten gegeben hat, wo es besonders stark verbreitet wurde. Also hat es da eine Feier gegeben, hat es da eine Party gegeben, wurde da in einem Gottesdienst sehr viel gesungen oder sowas. Das wissen wir aber alles nicht. Und deshalb ist es wahrscheinlich gut zu sagen, vorsichtig sein und möglicherweise eben Reisebeschränkungen eher in Erwägung zu ziehen, als bei Varianten des Virus, die möglicherweise sich gar nicht so verändert darstellen als das, was wir kennen. Aber insgesamt muss man halt eben einfach sagen, das ist alles Sondieren auf unbekanntem Terrain.
Und insofern haben Sie sicherlich recht, wenn Sie sagen, einfach wichtig ist, dass wir uns weiter an das halten, was wir jetzt schon geübt haben. Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen.
Ne? Ja, hört sich langweilig an, ist aber glaube ich, trotzdem richtig.
Ist im Moment der Weg.
Genau. Ist auch der einzige Weg, den man als Laie gehen kann.
Ja. Heute will ja die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, darüber entscheiden, ob sie die Empfehlung gibt für die Zulassung dieses Impfstoffes gegen Corona in der EU. Und die eigentliche Entscheidung, ob dann auch tatsächlich geimpft wird, trifft die EU-Kommission. Der Leiter der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, in Deutschland geht natürlich davon aus, dass es da eine klare Empfehlung geben wird für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer vor allem. Was Moderna betrifft, dauert es vielleicht noch bis in den Januar hinein, bis die Empfehlung kommt. Ursula Weidenfeld ist mein Gast, Wirtschaftsjournalistin in dieser Stunde und jetzt auch zugeschaltet, Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio. In anderen Ländern, Frau Weidenfeld, wird ja bereits geimpft, natürlich in den USA zum Beispiel. In Deutschland soll es jetzt am 27. Dezember beginnen. Werden Sie sich impfen lassen?
Na, sobald ich dran bin, lasse ich mich sofort impfen. Also ich meine, das ist, wenn das alles so kommt, wie die Bundesregierung das plant und wie die Impfstoffhersteller das sagen und verbreiten, dann scheint es ja nicht besonders gefährlich zu sein, sich impfen zu lassen. Und auf der anderen Seite gibt es aber ja doch eine enorme Rendite sozusagen, dass eben man dieses Thema los ist und vielleicht eben auch, dass man diejenigen mitschützen kann, die sich nicht impfen lassen können oder nicht impfen lassen wollen. Insofern bin ich die Erste, die in der Reihe steht, wenn meine Kohorte dran ist.
Wenn sie dran sind. Weil natürlich wissen wir, nach der Impfverordnung, die in der letzten Woche rausgekommen ist, gibt es gewisse Regeln. Volker Findhammer, wie weit sind denn die Vorbereitungen in Deutschland inzwischen gediehen?
Ja, noch warten wir ja ganz geduldig auf die Zulassung aus Brüssel, Anke Schäfer. Wenn die dann heute kommt, dann soll es tatsächlich losgehen. Und der Gesundheitsminister hat gestern Abend gesagt, dass allein im Januar 3 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen würden. Im ersten Quartal sollen das 11 bis 13 Millionen Impfdosen sogar sein. Und damit könnten dann knapp oder bis zu 6,5 Millionen Menschen geimpft werden. Aber dann wird Ursula Weidenfeld noch warten müssen, denn die erste Gruppe, die von der Ständigen Impfkommission beschrieben wurde, also die über 80-Jährigen, die Älteren und vor allen Dingen auch dann die Pfleger und die medizinischen Berufe, allein die umfassen 8,6 Millionen Menschen. Also im ersten Quartal wird von den Jüngeren aller Voraussicht nach niemand geimpft werden können. Und die Vorbereitungen dazu, die laufen ja ganz regional in Länderhoheit. Da werden diese 442 Impfzentren organisiert. Und dazu sagte Jens Spahn gestern Abend nochmal:
Das ist im föderalen Miteinander so vereinbart. Der Bund beschafft die Impfstoffe, begleitet die Zulassung auf europäischer Ebene, setzt den Rahmen, übernimmt übrigens auch viele der Kosten, aber tatsächlich eben die Impfzentren, die mobilen Impfteams und auch die Frage der Information konkret, das übernehmen die Länder, das übernehmen die Behörden vor Ort.
Und das läuft dann tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Während man in Berlin beispielsweise eingeladen werden soll, muss man sich in vielen anderen Bundesländern in einer Hotline oder auch beim Internet selbst anmelden, um dann einmal einen Impftermin zu bekommen.
Also in Berlin soll man eingeladen werden, sagen Sie, ist vielleicht auch deswegen so, weil man unbedingt auch die erreichen will, die sich nicht impfen lassen wollen?
Bei denen geht es jetzt sogar in der ersten Gruppe weniger. Bei den über 80-Jährigen ist die Impfbereitschaft tatsächlich sehr hoch. Die Kritiker, das sind ja tatsächlich eher die Jüngeren in der Gesellschaft, vielleicht auch teilweise bis in die Ärzteschaft hinein, die will man dann schlicht durch Überzeugungsarbeit gewinnen. Und da gibt es jetzt möglicherweise auch schon eine Diskussion, die aber heute beispielsweise in der Bundespressekonferenz vom Sprecher des Gesundheitsministeriums nicht weiter verfolgt werden, ob man Impfgegner tatsächlich im Nachhinein auch medizinisch behandeln sollte. Das lehnte der Sprecher des Ministeriums ab. Über diese Frage wollte die Bundesregierung zumindest nicht öffentlich diskutieren.
Das wäre ja auch, glaube ich, auch falsch. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Diskussion führt. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, denjenigen, die da sehr skeptisch sind, an die heranzutreten und die auch denen vorzuschlagen, sich selbst die Frage vorzulegen, ob sie denn zum Beispiel intensiv behandelt werden wollen, wenn sie an Covid-19 erkranken und wenn sie sich vorher nicht haben impfen lassen. Aber das ist ja keine Frage, die eine Gesellschaft sozusagen über die Krankenkassen oder über eine Prioritätenliste an den Kliniken klären sollte. Das ist die Freiheit des Einzelnen, in der sich jeder diese Frage vorlegen muss. Aber die sollte, glaube ich, nicht kollektiv für jemanden beantwortet werden, der aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lassen will.
Das würde ich unbedingt auch so sehen, weil ja auch in jenem Fall immer wieder betont wurde, dass das Impfen für jeden, also auch für die Älteren, am Ende freiwillig bleiben soll. Es gibt ja eine klare Verneinung einer Impfpflicht in Deutschland. Insofern schließt sich das beides quasi einander aus.
Der Markus Söder in Bayern hat schon mal gesagt, es müsse mehr Impfstoff verteilt werden. Er müsse schneller verteilt werden, dieser Impfstoff. Weil er guckt sozusagen auf das gesamte Jahr 2021. Und dann hat der Gesundheitsminister Jens Spahn ja tatsächlich auch zugesichert, dass jeder, der sich im nächsten Jahr impfen lassen will, also wirklich jeder, diesen Impfstoff auch bekommen wird, weil es 136 Millionen Dosen gäbe, dann von BioNTech und von Moderna. Und weil ja jeder Impfwillige 2 Dosen braucht, wird das für 68 Millionen Deutsche reichen. Herr Fintermer, haben Sie das auch so gehört?
Ja, also das soll im Prinzip reichen, wobei man da schon sagen muss, dass da die Bundesregierung durch die Nachbestellung gestern noch ein bisschen nachgelegt hat. Am Anfang wurde über das europäische Verteilsystem war tatsächlich zu wenig Impfstoff auf dem Markt oder wäre zu wenig vorhanden gewesen. Selbst BioNTech Pfizer hatte ja 400.000 Dosen der EU angeboten, genommen und zugesagt hat man dann am Ende nur 300.000. Also da hätte im Vorfeld mehr passieren können und das fällt jetzt ein Stück weit auf die Füße. Aber die Bundesregierung hatte ja tatsächlich im nationalen Alleingang auch noch versucht nachzubessern, wobei ein Teil der Aufbesserung auch daher kommt, dass andere EU-Staaten auf ihre Impfdosen zum Teil verzichtet haben.
und uns jetzt zugeschaltet vor, im Grunde im Gerichtssaal, nämlich dem Oberlandesgericht Naumburg, ist Herr Ottersbach, unser Korrespondent, der den Prozess gegen nach dem rechtsterroristischen Anschlag auf die Synagoge in Halle beobachtet hat. Dieser Anschlag hat sich ja im Oktober 2019 ereignet und heute ist das Urteil gefallen. Das Urteil lautet Höchststrafe. Frau Weidenfeld, ein gerechtes Urteil?
Der Täter hat ja nicht nur gestanden, dass er versucht hat, viele Menschen umzubringen und dass er zwei Menschen ermordet hat. Er hat ja nicht nur gestanden, dass er rechtsradikal denkt und rechtsradikal geleitet ist, sondern er hat sich mit beiden Dingen auch gerühmt. Insofern ist es, glaube ich, gerechtfertigt, eine besondere Schwere der Schuld festzustellen, da ja weder Reue noch sonst irgendetwas zu sehen und zu erfahren war im Verlauf des Verfahrens. Ja, das ist, glaube ich, das richtige Urteil.
Was ist passiert noch, um es noch mal kurz zu sagen? Er hatte also an diesem höchsten jüdischen Feiertag, an Yom Kippur, versucht, in der Synagoge in Halle mindestens 50 Menschen zu erschießen, hat dann auf diese Eichentür geschossen. Diese Tür hat den Schüssen standgehalten und dann hat er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und später dann in einem nahen Dönerimbiss ja einen 20 Jahre alten Mann erschossen. Niklas Ottersbach, was heißt denn aber jetzt genau Höchststrafe in diesem Fall?
Naja, Höchststrafe heißt einfach eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung. Also mehr geht im deutschen Strafrecht nicht. Das heißt auch, dass das Oberlandesgericht Naumburg, die übrigens hier in Magdeburg tagen, weil hier einfach der größte Gerichtssaal des Landes Sachsen-Anhalt ist, also das OLG Naumburg hält Stefan B. für eine Gefahr für diese Gesellschaft und deswegen wird er eben sein Leben lang hinter Schloss und Riegel bleiben. Und er wurde hier heute wegen zweifachen Mordes verurteilt, außerdem 51-fachen versuchten Mordes, das sind die Gläubigen in der Synagoge. Außerdem geht es ja noch um schwere Körperverletzung, räuberische Erpressung, Volksverhetzung.
Das heißt, die Richter sind genau dem gefolgt, was die Bundesanwaltschaft gefordert hat, oder?
In weiten Teilen ja. Also die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens hat hier klargemacht, dass sich Stefan B. zwar eingelassen hat hier vor Gericht, aber eben mitnichten geständig gezeigt habe. Seine Taten und Motive, die hat er ja mehrfach relativiert, das sieht das Gericht auch so. Das kommt auch nicht so überraschend, dieses Urteil. Was allerdings hier so mit bisschen Spannung erwartet wurde, war die Frage, wird der Angeklagte auch wegen versuchten Mordes an den Gläubigen in der Synagoge verurteilt? Darauf hatte der Strafverteidiger so ein bisschen abgezielt, dass das ja alles ein untauglicher Versuch gewesen sei. Und da hat die Richterin klargestellt, ja, das sei definitiv erfüllt. Es grenze an ein Wunder, dass bei den Sprenggranaten mit Metallsplittern niemand verletzt wurde. Außerdem könne von einem Rücktritt vom Mordversuch oder einem untauglichen Mordversuch überhaupt keine Rede sein, denn diese Jetzt-geht-es-los-Schwelle, so heißt das, glaube ich, im Juristischen, die war spätestens mit den Schüssen auf die Eingangstür der Synagoge gegeben. Und außerdem waren die Merkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe erfüllt. Und es trifft übrigens auch auf den Dönerimbiss zu, das ist ja der zweite Tatort vom Halle-Anschlag. Da hat sie jetzt auch nochmal die Taten aufgezählt und hat den Angeklagten dann nochmal direkt angesprochen. Herr B., also sie hat seinen Namen ausgesprochen, Herr B., mir fehlen die Worte, das hier alles sachlich aufzuzählen, wie es meine Aufgabe ist. Also wir haben ja eine erfahrene Richterin vom Oberlandesgericht Naumburg, die mehrfach tief durchatmen muss bei der Urteilsverlesung. Und der Angeklagte, der hat das alles, so wie ich das gesehen habe im Gerichtssaal, ziemlich regungslos zur Kenntnis genommen. Teilweise hat er auch ganz zufrieden in die Runde geblickt.
Regungslos und zufrieden. Frau Weidenfeld, wenn Sie das hören, was denken Sie?
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich ein Fall ist, der nicht nur die Richterin, sondern ja alle tief erschüttert. Einmal die Kaltschnäuzigkeit oder Kaltblütigkeit des Täters auf der anderen Seite, aber eben auch diese totale, dieses hermetische Denken, das sich ganz offensichtlich jedem Argument und jedem Versuch einer Revision der eigenen Haltung, dass sich das total entzieht. Der Täter ist in einer Welt gefangen und eben auch heute noch in einer Welt gefangen, die jede Form von Zugang, Zugänglichkeit ausschließt und die auch, das muss man eben einfach dann auch im Verlauf der Haftzeit und dann der Sicherungsverwahrung sehen, die Frage eben, ist es irgendwann mal wieder revidierbar, dass jemand so klar und so hermetisch in sich einem solchen Glauben, einem solchen Gedankengut, einer solchen Ideologie verfällt und dafür dann eben auch bereit ist, alles hinter sich zu lassen, was man unter einem normalen bürgerlichen Leben verstehen würde.
Den Nebenklägern war es wichtig, dieses Narrativ des Einzeltäters zu widerlegen. Wir haben mit der Nebenklägerin Christine Feist gesprochen und sie hat das Folgende gesagt.
Ich glaube, dass es dem Engagement der Nebenklage und den zugehörigen Anwälten und Anwältinnen zu verdanken ist, dass wir das Narrativ des sogenannten Einzeltäters nun endgültig widerlegt haben, dass genauso gut die Fehler und Inkompetenzen hinsichtlich der Polizeiarbeit und auch der Ermittlungsarbeit des Bundeskriminalamts am Tag des Attentats selbst wie auch im Nachgang aufgezeigt wurden. Das sind Fragen, die nicht beantwortet wurden, aber das sind Fragen, die jetzt sehr deutlich und sehr klar im Raum stehen und die hoffentlich auch eines Tages beantwortet werden.
Niklas Ottersbach, werden diese Fragen Ihrer Meinung nach noch beantwortet?
Also fangen wir mal an bei den Ermittlern. Da muss ich sagen, da wurde noch nicht so viel beantwortet. Also das BKA hat ja bis zu 270 Ermittler zum Halle-Anschlag eingesetzt. Trotzdem wissen wir nicht, gab es Mitwisser? Gab es diese anonyme Bitcoin-Spende an den Angeklagten? Warum konnten bisher nur 20% der Daten von Stefan B.'s PC entschlüsselt werden? Also da kam ehrlich gesagt nicht so viel von den Beamten. Da saßen dann zum Teil blutjunge Ermittler, 24 Jahre alt, ein paar Tage im Job und die sollten dann das Online-Verhalten des Angeklagten untersuchen. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, viele dieser Imageboards, dieser anonymen Online-Foren, die werden aus dem Ausland heraus betrieben. Da ist nicht so viel mit Kooperation mit deutschen Behörden. Trotzdem glaube ich, dass das BKA da unbedingt daraus lernen sollte. Und was diese mit den Mitwissern angeht, ich glaube, ehrlich gesagt, da werden wir nicht mehr so viel erfahren. Aber natürlich hat Christina Feist recht. Es ist der Nebenklage zu verdanken, dass hier der Finger in die Wunde gelegt wurde. Das betrifft die Nebenklageanwälte, das betrifft aber auch einige Betroffene selbst. Also ich hatte eine Nebenklägerin, Sabrina, die hat einen, ich würde sogar sagen, den einzigen aus dem Inner Circle des Angeklagten, den Ex-Schwager direkt gefragt, nämlich der Ex-Schwager, der Ex-Partner, der Halbschwester von Stefan B. Die beiden haben einen Sohn zusammen, der auch übrigens öfter mit Stefan B. gespielt hat. Das war so ein Typ, ich sehe zwar, dass der komisch und jugendfeindlich ist, geht mich aber nichts an. Und da hat die Sabrina, die Nebenklägerin, ihn gefragt, was würden Sie denn heute denken, wenn Ihr Sohn so wird wie Stefan B.? Und ich hatte damals, es war Ende Juli im Gerichtssaal, den Eindruck, das ging dem ganz schön nahe, weil er da gemerkt hat, das hat ja wirklich auch was mit mir und meiner Familie zu tun.
Das glaube ich
Frau Weidenfeld?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Täter immer auch ein Umfeld haben, auch wenn das reduziert ist, auch wenn das wie bei Stefan B. ganz offensichtlich nur noch im engeren Familienkreis, jedenfalls so das, was wir wissen, stattgefunden hat. Es gibt dieses Umfeld und dieses Umfeld ist eben auch verpflichtet, aufmerksam zu sein und aufmerksam darauf zu schauen, wie sich jemand entwickelt. Die eine Nebenklägerin, Talia Feldmann, hat ja gesagt, dieser Mann mag zwar alleine gehandelt haben, aber er hat nicht allein gedacht. Und das deutet ja auf zwei Aspekte hin. Einmal, es hat Mitwisser zumindest im engeren Familienkreis gegeben, die sich nicht gerührt haben und die nicht gewarnt haben. Und es hat eben auf der anderen Seite möglicherweise ein weiteres Umfeld, einen Resonanzkörper gegeben, der ihn in seinen Gedanken, in seiner Ideologie und in seinen Taten dann nachher auch bestärkt und unterstützt hat. Mhm. Und bei beiden, glaube ich, bei beiden Aspekten haben die Nebenkläger den Verdienst, diese auch nach vorne gestellt zu haben und eben nicht nur auf die Tat zu gucken, sondern eben auch auf diejenigen, die eine solche Tat dann am Ende nicht verhindern.
Ursula Weidenfeld, vielen Dank bis hierher und auch danke an Niklas Ottersbach. Das Thema wird uns natürlich noch weiter beschäftigen. Wir gucken mal, wie der Einzelhandel in den Städten gestärkt werden kann. Das möchte nämlich die CDU, natürlich auch mit Blick auf die Pandemie, aber weit darüber hinaus. Sie will eine Abgabe für Pakete einführen. So steht es in einem Grundsatzpapier. Die Pakete sollen teurer werden, in der Höhe proportional zum Bestellwert. Und diese Abgabe, die da anfällt, soll dann beim Internethändler erhoben und dann ans Finanzamt abgeführt werden. Ursula Weidenfeld heute hier zu Gast in dieser Mittagsstunde. Frau Weidenfeld, eine gute Idee, um die Innenstädte zu stärken und die Online-Pakete, die Pakete, die man online bestellt, so ein bisschen teurer zu machen?
Naja, ganz ehrlich, wenn man möchte, dass die Innenstädte in 10 Jahren ein Freilichtmuseum werden, dann kann man das so machen. Aber nein, ich meine, wir reden doch über einen Strukturwandel und eben darüber, wie Einzelhändler in die Lage versetzt werden oder sich selber in die Lage versetzen, zu überleben in diesem Strukturwandel, dass eben immer mehr Menschen online bestellen und eben immer weniger in die Innenstädte gehen. Das jetzt mit einer Art Steuer zu belegen, das wäre wie wenn man die Dampflok damals hätte erhalten wollen und Diesellokomotiven besteuert hätte dafür. Oder wenn man jetzt eine Netflix-Steuer einführen würde, damit die Kinos überleben. Man muss, glaube ich, sehr deutlich sagen und gucken, die Wettbewerber, die ihre Steuern hier nicht bezahlen, die müssen sie bezahlen. Und es muss faire Wettbewerbsbedingungen für alle geben, auch für den Einzelhandel in den Innenstädten. Aber sie sozusagen zu subventionieren durch eine Abgabe, die andere, die möglicherweise schneller oder weiter sind, dann entrichten sollen, ist, glaube ich, der total falsche Weg.
Der total falsche Weg. Aber wenn wir sagen würden, die Innenstädte und dass Innenstädte eben nicht komplett leer werden, ist unser aller Wunsch und wir möchten in diese Richtung sozusagen was tun, was würden Sie dann vorschlagen?
Ja, reingehen und da einkaufen. Ich meine, das ist doch unsere Entscheidung, die wir als Kunden treffen. Jetzt vielleicht ausgerechnet nicht in dem Corona-Jahr, wo wir eben oft nicht einkaufen konnten und darauf angewiesen waren, online zu bestellen. Aber insgesamt, wenn es wirklich ein großes Ziel einer Gesellschaft ist, und da stehe ich total dahinter, das unterschreibe ich auch, das finde ich auch richtig, dass Innenstädte belebt sein sollen, dass sie lebenswert sein sollen, dass man sich da gerne aufhält, dann gehört dazu, dass da Läden sind und dass da der Einzelhandel auch arbeitet und funktioniert und auch floriert. Aber das entscheiden doch am Ende die Kunden und nicht derjenige, der eine Abgabe erfindet, mit der man Strukturen konserviert, die am Ende ja, also diese Abgabe müsste ja auch jeder Innenstadthändler bezahlen, der auch online verkauft. Und diese Leute werden es eben nicht schaffen, den Preis dann entsprechend zu erhöhen und den an ihre Kunden weiterzureichen. Okay. Während eben die anderen, die im Markt mächtig sind und stark sind, das eben können. Also ich glaube nicht, dass das ein guter Weg ist. Es ist gut, also darüber nachzudenken und sich darüber Gedanken zu machen, wie man den Innenstadt-Einzelhandel, wie man dem helfen kann. Aber ganz sicherlich nicht, indem man ihm so eine Art Reservat schafft.
Frau Weidenfeld, lassen Sie uns über die Weihnachtsgottesdienste sprechen. Ich glaube, Sie haben vor, in einen zu gehen, oder?
Wenn das irgend geht, ja. Und ich habe ganz großes Verständnis für alle, die dahin wollen. Ich teile diese Sehnsucht.
Ehrlich gesagt, ich habe auch Verständnis für alle, die dahin wollen, denn es ist natürlich eine Zeit, in der man auch Trost sucht, in der man beten will, in der man mit anderen sozusagen zusammen da sitzen will und sagen will, wie kommen wir gemeinsam über diese Zeit. Aber gleichzeitig sind die Kirchen eben auch Orte, wo dann mehrere Leute zusammenkommen. Deswegen sagen die einen, lass uns das lieber verbieten, die Weihnachtsgottesdienste. Die anderen sagen, naja, man kann vielleicht unter Hygiene- und Abstandsregeln schon Gottesdienste stattfinden lassen. Die Deutschen sind da recht gespalten. Einer Umfrage zufolge sind nämlich genau die Hälfte für das Verbot und die andere Hälfte ist gegen ein solches Verbot. Der evangelische Bischof in Berlin, Christian Stäblein, hat gesagt, die Kirchen seien auch hin und her gerissen.
Angesichts der Umstände verzichten auch wir auf Präsenzgottesdienste. Wir stärken dann ja die Gottesdienste in anderer Form, in Funk, Fernsehen, digital. Aber ich bin auch ganz bei denen, die sagen, wir halten die Kirchen offen. Wir machen Gebete in kleiner Zahl. Wir halten uns ganz streng an die Vorschriften. Es ist ganz schwer, in dieser Situation den richtigen Weg zu finden.
Es scheinen, Frau Weidenfeld, vor allem die katholischen Kirchen, also die katholische Kirche insgesamt, die zu sein, die sagt, wir müssen an den Gottesdiensten festhalten.
Ich glaube, dass das für viele Katholiken, aber eben auch für viele Protestanten nicht nur zur Weihnachtszeit ein wirklich wichtiges und inneres Bedürfnis ist, in Kirchen zu gehen. Und nicht umsonst wird die Religionsfreiheit ja ähnlich übrigens wie die Meinungsfreiheit und das Recht zu demonstrieren im Grundgesetz ganz vorne und ganz groß geschrieben. Und natürlich ist es so, wenn in ein, zwei Tagen jemand sagt, geht da nicht hin, das ist gefährlich und damit tragt ihr dazu bei, den Virus weiter auszubreiten, dann geht man natürlich nicht. Aber zu sehen und zu sagen, dass Glauben und Kirchen in einer solchen Lage eben zumindest für diejenigen, die glauben, eine besondere Rolle spielen und auch spielen können müssen, das halte ich auch für richtig.
Ja, ich habe mal auf der Webseite der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin geguckt und da werden die Gottesdienste alle abgesagt, aber ein Fernsehgottesdienst am Nachmittag des 24. Dezember, also am Heiligen Abend, 15 Uhr, Titel Weil wir Hoffnung brauchen. Und ich meine, gut, ein Fernsehgottesdienst ist nicht das Gleiche, aber man kann sich ja trotzdem davor setzen und sich gedanklich mit all denen verbinden, die da jetzt auch sitzen und wo man gemeinsam betet, auch wenn man nicht räumlich beieinander sitzt.
Das stimmt, das ist auch so, das kann man auch. Nur in der katholischen Kirche gibt es ja eine Besonderheit, die eben die gemeinschaftliche Feier der Eucharistie betrifft. Und die kann man eben nicht am Fernsehen haben. Insofern gibt es da nochmal einen kleinen Unterschied. Aber Sie haben total recht, eben, wenn es nicht geht, dann ist ein Fernsehgottesdienst oder ein gestreamter Gottesdienst aus der Heimatgemeinde die schlechteste oder die zweitschlechteste Lösung, aber es ist natürlich eine Alternative.
Dafür. Was haben Sie denn für Erfahrungen gerade mit gestreamten Gottesdiensten gemacht? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kirchen da durchaus, was das Streamen betrifft, noch Nachholbedarf haben.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin war ganz positiv überrascht davon, dass es ganz gut geht, weil man kann es sich ja dann aussuchen, wo man hingeht. Und es gibt eben einfach Gemeinden, die das sehr, sehr gut machen, die auch eine sehr würdige Form der digitalen Feier haben. Und da kann man, glaube ich, dann eben schon was finden. Die Frage ist halt eben einfach nur, ist es für Ältere eine Alternative, die möglicherweise eben nicht im Internet unterwegs sind, die nicht streamen können, die nicht diese Seiten finden. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Meine Erfahrung ist die, dass die Älteren viel, viel intensiver noch sich danach sehnen, in die Kirche zu gehen, als diejenigen, die möglicherweise auch die technischen Alternativen zur Verfügung hätten. Und da sind wir dann natürlich wieder bei den Gruppen, die besonders gefährdet sind und die besonders auf sich aufpassen müssen, aber auf die eben auch die Kirchen besonders aufpassen müssen.
Mhm. In ganz Bayern, habe ich gelesen, sollen am Heiligen Abend um 22 Uhr die evangelischen und die katholischen Glocken läuten aller Kirchen. Ein ökumenisches Happening. Das könnte wahrscheinlich klanglich ganz schön werden in Bayern.
Ganz sicher in Bayern, in Berlin und in Brandenburg wahrscheinlich weniger, weil das dann doch auch eher eine dünne Veranstaltung würde.
Ursula Weinfeld war in dieser Stunde zu Gast. Frau Weinfeld, heute ist ja Wintersonnenwende, das heißt, die Tage werden wieder länger. Freuen Sie sich?
Ja, ich glaube, in diesem Jahr freut sich jeder darüber, ganz besonders, weil es ja nicht nur eine normale Wintersonnenwende ist, die wir jetzt erleben, sondern es ist ja vielleicht auch so ein Symbol für den Tiefpunkt unserer Corona-Fragen, die wir haben. Mhm. Wenn jetzt von Montag an geimpft werden kann, dann sind wir vielleicht eben wirklich an dem kürzesten oder am tiefsten Punkt auch dieser Geschichte angelangt. Mhm.
Und können jetzt wieder sozusagen rausgehen aus dem Tal.
Ich finde es ein schönes Gefühl, sich vorzustellen, dass der Frühling kommt und dass möglicherweise oder dass wahrscheinlich alles besser wird. Das ist doch eine Hoffnung, mit der man jetzt auch die nächsten Wochen noch gut leben kann.
Absolut. Vielen Dank für diesen Gedanken noch hier zum Schluss dieser Stunde und danke überhaupt, dass Sie Zeit hatten.
Dankeschön für die Einladung.